Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Thüringen TV. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und wir starten auch gleich mit einem Beitrag der Kollegen aus Jena. Elite-Schulen kennt man ja eigentlich aus den USA. Aber heute blicken wir nach Jena. Denn viele der national und international erfolgreichen Athleten, die Jena hervorgebracht hat, besuchten einmal das Sportgymnasium. Die Sparkasse Jena Saale-Holzland würdigte die exzellente Ausbildung der Bildungseinrichtung nun als Elite-Schule des Sports. Eine große Ehre für das Sportgymnasium und für die motivierten und sportbegeisterten Schülerinnen und Schüler.
7.700 Euro erhielt das Sportgymnasium Jena als Elite-Schule des Sports von der Sparkasse Jena Saale-Holzland zum Beginn des neuen Schuljahres. Die Sparkasse schließt damit an ihre Förderung des Spitzensports aus vorhergegangenen Jahren an.
Insgesamt ist die Sparkassenfinanzgruppe, ich denke, der größte Förderer des Breiten- und Spitzensports in Deutschland. Und wir hier vor Ort unterstützen unsere Elite-Schule des Sports, das Sportgymnasium Jena, Jahr für Jahr finanziell, aber auch mit der Auszeichnung der Elite-Schülerin oder des Elite-Schülers des Sports.
Elite-Schule des Sports ist ein durch den Deutschen Olympischen Sportbund vergebenes Prädikat für die Ausbildungszentren von Spitzenathleten. Das Sportgymnasium, das die Kriterien dafür erfüllt, freut sich über die besondere Förderung durch die Sparkasse.
Das bedeutet uns sehr viel. Also die Sparkasse ist schon sehr lange Förderer des Spitzensports und unter anderem auch der Elite-Schulen des Sports. Und da sind wir sehr stolz drauf, dass wir so einen Partner haben. Und die Sparkasse unterstützt uns jedes Jahr finanziell. Und das war heute die Möglichkeit, das offiziell nochmal kundzutun.
Die finanzielle Unterstützung durch die Sparkasse trägt dazu bei, dass die Jena Sportschule auch für die Ausbildung zukünftiger Topathleten bestens gerüstet ist.
Kommen wir nun zu Kunstnews aus Bad Sulza. Filene Görnand ist Künstlerin und ihr Metier ist das Papier. Ja, Sie haben richtig gehört, Papier. Sie zaubert mit dem vermeintlichen Schreibwarenutensil ganz unverwechselbare Papier- und Lichtskulpturen. Sie stellt momentan zur Eröffnung des Kunstsalons in der Kunstvilla Sonneck in Bad Sulza aus. Dort, wo einst die Maler Georg Judersleben und Karl Hohlfeld wirkten und ihre Spuren hinterlassen haben, finden sich nun Kunst aus Papier. Die Kollegen von Salve TV haben für Sie mal ganz neugierig geguckt.
Hallo, ich bin Filene Görnand und ihr seid hier in der Kunstvilla Sonneck Bad Sulza. Herzlich willkommen. Kommt doch mit und schaut euch um.
Der Kunstvilla Sonneck Bad Sulza wurde neues Leben eingehaucht. Am 15. Juni 2025 eröffnete die Künstlerin Filene Görnand hier ihren Kunstsalon mit ihren unverwechselbaren Papier- und Lichtskulpturen. Einst haben hier die Maler Georg Judersleben und Karl Hohlfeld gewirkt und ihre Spuren hinterlassen. Nun war es an der Zeit, dass dieser wunderschöne Ort aus dem Dornröschenschlaf erweckt wurde und neues, kreatives Leben Einzug hält. Die Wiedereröffnung war ein voller Erfolg, bei dem Filene Görnand ins Schwärmen gerät und der geradezu zu Neuem inspiriert.
Ich freue mich total, dass die Eröffnung ein voller Erfolg war, trotz des Regens. Wir hatten vorher richtig heißes Wetter und an dem Tag sagte sich pünktlich zur Rede Regen an und dennoch kamen wirklich viele Leute. Habe ich mich sehr gefreut, auch über die freundliche Pressemitarbeit von gefühlt ganz Thüringen Medien. Und daraufhin sind wirklich viele sehr interessierte, liebe Menschen gekommen, die früher schon zu Veranstaltungen von mir gekommen sind, aber auch neue Gesichter, was mich immer besonders freut, wenn neue Gesichter einfach kommen, weil sie neugierig sind. Und wir hatten eine schöne Musik da. Es war auch der Bürgermeister von der Polder da, von Bad Sulza, die Kurchefin und aus dem Burgenlandkreis noch liebe Menschen, die mich aus Naumburg verabschiedet haben und ganz viele Kunstinteressierte. Also es war ein sehr, sehr gelungener Nachmittag in den Abend hinein.
Filene Görnand freut sich, hier zu sein, hier wirken und Neues beeinflussen zu können. Die Künstlerin erzählt, welche Erwartungen sie hat, was an diesem Ort entstehen kann.
Die Erwartungshaltung an dem Abend habe ich tatsächlich auch so durch die Luft gespürt, dass alle so ganz euphorisiert waren. Und ich glaube, das liegt an mehreren Dingen. Ich glaube, das liegt daran, wir haben hier eine wirklich altwürdige Kunstvilla, wo schon 100 Jahre Kunst gelebt wurde und hier gearbeitet wurde. Und dass hier quasi eine Künstlerin, ob ich das jetzt bin oder jemand anders, das müssen die Menschen entscheiden, da draußen hier wieder einzieht und hier Kunst machen will. Ich glaube, das begeistert viele. Und da die Menschen mich kennen, dass ich auch aus der Kulturfabrik und bei anderen Veranstaltungen Kunst und Kultur affin bin und ein Herz dafür habe, glaube ich, dass die Menschen die große Hoffnung haben, dass hier Kunst und Kultur Begegnung stattfinden wird. Durch die wahrscheinlich typische Feline Art, weil ich es wirklich liebe, es zu zelebrieren und all diese Dinge, Kunst, Genuss, Kultur zusammenzubringen. Und da finde ich, bin ich in Bad Sulza am super richtigen Ort, weil hier auch total zelebriert wird, weil hier die Weinberge anfangen. Und Wein gehört ja auch immer mit zum Genuss dazu. Und da kann man viele Dinge wunderbar miteinander verbinden hier.
Kunst liegt Feline Gürnand im Blut. Sie berichtet über ihre Anfänge und wie sie zu einer ganz speziellen Kunstform gekommen ist.
Ich habe das große Glück, in eine Künstlerfamilie geboren zu sein. Also so wie meine Eltern, so wie meine Großeltern haben Kunst gemacht. Vom Liedermacher zum Maler bis zum Bühnenausstatter. Also da bin ich wirklich sehr gesegnet, weil da wächst man natürlich auf und kriegt ganz viele Dinge automatisch mit. Auch gerade zu dieser Zeit, DDR-Zeit noch, wo Künstler quasi sich nur in kleinen Gruppen treffen konnten. Und ich bin da in einem wunderschönen alten Pfarrhaus in den Tälerdörfern hinter Jena, die auch bekannt waren, so ein bisschen dafür groß geworden. Und das ist ganz spannend, wenn man das als Kind schon mitbekommt. Und ich glaube, von daher habe ich das so schon einfach ein bisschen im Blut gehabt, habe auch unterschiedliche Dinge gemacht, aber mich hat es immer wieder zur Kunst gezogen. Aber eigenständig zur Malerei, wie mein Großvater oder mein Vater nicht, sondern ich wollte mit den Händen immer etwas tun. Und deswegen bin ich eher Richtung Skulptur gegangen. Und da habe ich angefangen zu experimentieren mit allen möglichen Materialien. Und da meine Thematik Natur, organische Formen sind, die faszinieren mich absolut. Also ob ich jetzt in der Landschaft spazieren gehe oder im Roten Meer tauchen gehe und mir die Korallen anschaue, also diese Strukturen und vor allem das Wachsen dieser Objekte interessiert mich. Irgendwann habe ich das Papierschöpfen von der Pike auf nochmal gelernt und habe gemerkt, Mensch, mit diesem Material kann man wirklich viel machen und habe wirklich lange experimentiert und viele Sorten ausprobiert und habe für mich eine Technik entwickelt, mit der ich Objekte sprichwörtlich wachsen lasse in eine organisch stabile Hülle. Und als das für mich so gereift war, gab es irgendwie kein Halten mehr und die Objekte wurden immer größer und immer größer und können bis 5, 6, 7 Meter hoch breit werden. Und das ist für mich total faszinierend. Die Faszination ist auch, wenn ihr euch die Objekte anschaut, dass sie auch scheinbar in Bewegung zu fließen scheinen und das eben mit einem Material, was ja normalerweise, also Papier weht ja und dann tut es auch sich irgendwie verknüllen oder verheddern und dadurch, dass es so fest ist von der Technik, wird es in der Bewegung wie festgehalten. Das heißt eigentlich, kann ich fast sagen, ist es für mich wie der Fotograf den Moment festhalten will, so will ich die Bewegung festhalten mit einem Material, was eigentlich sich ganz anders verhält.
Der zu erlebenden, gnadenlosen Zerstörung der Umwelt wirkt Feline Gürnand mit ihrem Schaffen entgegen, indem sie die Schönheit der Natur zum Ausdruck bringt.
Ein Künstler ist auch immer Zeitzeuge seiner Zeit. Und für mich ist dieses Thema Natur auch ein liebevoller Hinweis und nicht mit dem Fingerzeig, sondern auf die Schönheit und Ästhetik dieser natürlichen Objekte hinzuweisen, weil es ist eben so, die Natur wird zerstört. Für mich ist es fast wie eine Hommage an die Natur. Also wir brauchen Natur, Natur braucht uns nicht. Und diese Empfindlichkeit zu zeigen in den Objekten, weil Papier ja auch eigentlich so empfindlich ist, ich mache es fest und modelliere damit, sodass dann eine stabile Hülle da ist. Also diese ganzen Gegensätze mit Material und Form finde ich super spannend und möchte irgendwo was Schönes zeigen, dass man auch wieder mehr Wertschätzung der Natur entgegenbringt. Ursprünglich habe ich auch mal mit Naturmaterial angefangen und gearbeitet, was ich auch immer mal wieder mache. Also ich würde sagen, ich komme eigentlich aus der Landart, wo man also mit Naturmaterialien arbeitet. Mache das auch hin und wieder mal in Schülerprojekten. Aber für mich ist jetzt das mein Lieblingswerkstoff. Aber damit kann man auch wunderbar arbeiten oder betreue auch mal Naturprojekte oder Umweltprojekte. Das würde ich auch immer mehr machen. Und das ist auch ein Punkt, warum ich mich so freue, hier zu sein. Weil es gibt an der Villa noch einen wunderschönen Park, der sehr verschlafen ist, aber es verdient hat, wieder wachgeküsst zu werden. Und da würde ich mich sehr gerne in Zukunft drum kümmern.
Das Gelände um die Kunstvilla ist großartig. Daraus lässt sich viel machen.
Wir müssen mal ein bisschen schauen, wie wir die ganze Sache angehen in Zukunft. Aber ich glaube, das ist ja ein Riesenpotenzial für beide Seiten, für die Stadt Bad Sulza, für die Menschen, die Bad Sulza besuchen und für mich als Künstlerin und für viele andere Künstler auch, die skulptural gerne arbeiten, weil man könnte daraus einen wunderschönen Skulpturengarten machen, der innerhalb der Natur fast wie ein Außenmuseum daherkommt. Also das könnte wirklich auch ein neuer Platz werden in Bad Sulza, der sehr gern besucht wird.
Aus welchem Material sollten die Skulpturen im Außenbereich beschaffen sein? Papier kommt dafür ja nicht in Frage.
Also es gibt ein Material, mit dem ich noch experimentiere, was frostsicher ist, was aber auch in der Aufbautechnik möglich ist. Und da bin ich dran und ist natürlich immer ein Anreiz. Die Doris Weinland, die Kunsthistorikerin, die Laudatio gehalten hat zu meiner Eröffnung, die hat so schön liebevoll gesagt, mal schauen, was dieser Platz und der Garten mit der sensiblen Künstlerin macht. Und das stimmt tatsächlich. Wenn man an einem Ort ist, wo man auch inspiriert ist, fängt man auch manchmal an, genau dann da was ganz anderes beziehungsweise mit einem neuen Material jetzt nochmal zu arbeiten. Und das finde ich schön. Und es gibt ja, ob das der André-Heller-Garten ist, am Gardasee oder der Gaudí-Garten, das sind jetzt große Beispiele, aber es gibt auch viele kleinere Beispiele, wie toll so ein Kunstgarten sein kann. Und wenn man hier 5000 Quadratmeter zur Verfügung hat, kann man da natürlich wirklich was ganz, ganz Tolles schaffen.
Die Künstlerin erklärt ihre Vision für eine pulsierende, Kreativität entfaltende Kunstvilla.
Wir befinden uns ja hier in der alten Wirkungsstelle von Judasleben und Hohlfeld. Und das sind zwei Maler. Also hier wurde 100 Jahre schon Kunst gemacht, Malerei. Und deswegen ist das natürlich wirklich Kunst durchsogen. Und ich würde versuchen, das auch weiterhin so zu führen. Das bedeutet, hier Workshops zu integrieren. Es gibt im Garten eine alte Remise, die man wieder herrichten könnte, wo im Sommer Workshops stattfinden, Werkstätten, Künstler einladen, Maler, die sich vielleicht mit dem Werk der beiden beschäftigen, im Hier und Jetzt interpretieren. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, die quasi auch mit den Künstlern von früher hier zu verbinden, um auch wieder mehr Aufmerksamkeit darauf zu legen, auch die Werke von den beiden ein wenig zu sortieren. Und es gibt ein großes Repertoire, wo in Zukunft vielleicht auch wechselnde Ausstellungen von den beiden zu sehen sein werden, dass man mehr von ihrer Arbeit sieht. Und hier bei mir in der Etage aber auch noch andere Kultur stattfindet, in Verbindung mit Kunst. Salonabende, Musik, Lesungen, vielleicht das ein oder andere feine Dinner. Man kann hier aber auch sonntags und generell Lust wandeln und Kleinigkeiten finden. Das heißt, nicht nur für die, die jetzt die große Kunst sehen wollen, sondern hier gibt es auch Kleinigkeiten und das besondere kleine auch Geschenk. Also wenn man was Besonderes sucht, wird man hier immer fündig.
Ja, liebe Zuschauer, und was kommt jetzt? Genau, Sie wissen es, die Werbung. Bleiben Sie dran und wir machen dann nach der Werbung gleich weiter.
Therme heißt Wärme. Unsere Saunen bleiben geöffnet. Genießen Sie unverändert Heilung und Entspannung in der Toskana-Therme Bad Sulza. Alles bleibt auf und wir bleiben heiß.
Du willst den perfekten Sommermoment erleben? Dann entdecke das Altenburger Land und genieße den Moment. Deinen Sommermoment. Hashtag dein Sommermoment.
In order to think the importance and relevance of knowledge,
liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder dabei sind. Herzlich willkommen zurück bei Thüringen TV. Und mit den Kollegen von Altenburg TV werfen wir nun einen Blick nach Schmölln. Dort wird gern und viel geplanscht, und zwar im Tatami. Allerdings steht das wunderbare Hallenbad vor dem Aus. Severin Künast, der Geschäftsführer von den Stadtwerken Schmölln, und der Bürgermeister von Schmölln, Sven Schrader, versuchen eine Lösung für das Bad zu finden und dessen Schließung zu verhindern. 2,5 Millionen Euro kostet der Betrieb im Jahr. Nicht wenig, aber vielleicht kann ja geholfen werden. Wir drücken die Daumen.
So könnte der Parkplatz des Tatami ab nächsten Jahr immer aussehen, denn dem Hallenbad in Schmölln droht das aus. Über fehlende Badegäste kann sich das Bad indes nicht beklagen, denn schon vor dem täglichen Start warten die ersten auf Einlass. Für Schmölls Bürgermeister Sven Schrade und Stadtwerkechef Severin Künast geht es aktuell um das Überleben des Tatamis. Hilfe kann eigentlich nur aus politischer Richtung kommen.
Ja, wie ist denn der Stand aktuell? Hast du was Neues mitbekommen? Ja,
wir hatten letzte Woche das Telefonat mit Staatssekretär von Arp, dann die Videokonferenz mit Innenstaatssekretär Bausewein. Jetzt muss man gucken, wenn sich diese interministerielle Arbeitsgruppe gegründet hat, dann können wir auch sehen, welcher Vorschlag dann auch abschließend zum Verteilen oder zur Verteilung der Landesmittel dann eben auch auf dem Tisch liegt.
Okay.
Dann wissen wir mehr und dann hoffe ich, dass wir diese Woche bzw. in der nächsten Woche schon eine erste Zwischenmeldung bekommen. Dann haben wir diese Woche noch den einen Landtagsabgeordneten noch da, der sich das nochmal hier zu Gemüte führen möchte. Heute Abend die Kreistagsmitglieder, die auch nochmal schauen wollen, wie kann der Kreis hier helfen. Entscheidend ist, dass wir am 30. Oktober wissen, wie sieht's aus. Haben wir die sichere Perspektive, wie es im nächsten Jahr weitergeht, wie dann die Betriebskosten sozusagen oder die Betriebskostenlücke erstattet werden kann. Deswegen läuft die Zeit und ich hoffe, dass sozusagen die Landesregierung da sich auch ganz klar positioniert und auch der Landrat und der Kreistag sich bis 30. Oktober ganz klar positionieren.
Ja, weil es schon mal sehr schön zu hören, dass jetzt da Fortschritte gezogen werden und diese interministerielle Arbeitsgruppe ist dann besetzt durch wen?
Ja, das sind verschiedene Staatssekretäre, wie ich höre, aus dem Bildungsministerium, aus dem Wirtschaftsministerium, aus der Staatskanzlei, Finanzministerium, Innenministerium. Also eigentlich haben wir das erreicht, was wir wollten, in der Hinsicht, dass das Thema an viele adressiert ist und eigentlich auch viele zuständig fühlen.
2,5 Millionen Euro kostet der Badebetrieb pro Jahr. 1,3 Millionen kommen über Eintrittsgelder zurück, 400.000 Euro steuert die Stadt Schmölln bei. Aus einem Sonderfonds des Freistaates für Bäder kommen weitere 400.000 Euro. Die fehlenden rund 400.000 Euro steuern in diesem Jahr noch die Schmöllner Stadtwerke bei. Doch dies ist ab 2026 nicht mehr möglich.
Das Problem der Unterfinanzierung ergibt sich eigentlich schon seit vielen Jahren. Wir haben im Jahr 2019 begonnen, diese Einrichtung hier mit Gesellschaftereinlage zu unterstützen, weil die Stadtwerke einfach zu klein sind. Das heißt, das Problem, wenn man so will, die Herausforderung, existiert eigentlich jetzt schon länger als 6 Jahre. Wir stellen nur fest, dass wir es alleine auch nicht schaffen, weil die Kostenentwicklung eben so ist, wie sie ist. Das heißt, stetig steigend. Und deswegen sind hier andere mit an Bord zu holen. Die klare Forderung an die Politik muss sein und ist auch, ihr habt damals uns geholfen, das Bad hiermit zu errichten, weil ihr es für wichtig erachtet habt, dass es hier ein Bad gibt. Ihr müsst uns helfen, dass diese Einrichtung, die nicht nur einen örtlichen Bezug hat, sondern auch überregionale Strahlkraft hat, erhalten bleibt. Und deswegen ist es wichtig, dass das Land hier in die verlässliche, dauerhafte Betriebskostenbezuschussung einsteigt, ähnlich wie bei den Theatern.
Dabei ist das Tatami nicht nur eine Einrichtung, die den ländlichen Raum im Altenburger Land lebenswerter macht, sondern auch Schulschwimm, Vereinssport und Reha-Sport finden in dem Schmöllnerbad statt. Doch nicht nur das würde künftig für die Sprottestadt wegfallen.
Wenn es bis zum 30. Oktober hier keine verlässliche Perspektive für die Finanzierung des Tatamis ab nächstem Jahr gibt, dann heißt das, wir müssen 23 Beschäftigten die Kündigung aussprechen. Das heißt, das Bad muss dann geschlossen werden, um die Insolvenz der Stadtwerke abzuwenden. Denn die Stadt selber wird es dauerhaft nicht schaffen, diese Betriebskosten alleine zu finanzieren.
Hilfe erhofft man sich im Schmöllner Rathaus aus der Erhöhung einer Pauschale für das Schulschwimmen vom Landkreis Altenburger Land. Doch vor allem den Freistaat sieht man in der Pflicht, ein solches Sport- und Freizeitangebot weit abseits von urbanen Angeboten aufrecht zu erhalten. Vollkommen unklar ist, was nach einer Schließung aus der Immobilie werden würde.
Ja, wir müssen uns Gedanken über eine Nachnutzung machen, wie man sozusagen diese Fläche nutzen kann. Vielleicht auch private Investoren finden, aber da wage ich jetzt mal den Blick in die Zukunft. Ein Bad ist immer ein Zuschussgeschäft. Das heißt, irgendwer muss das Geld mitbringen oder es müsste irgendwas anderes daraus gestaltet werden. Aber der Badbetrieb, so wie wir ihn kennen, würde nicht mehr stattfinden.
Mit dem Problem indes steht Schmöll nicht allein da. Von 2018 zu 2023 haben sich die Verluste der Thüringer Bäder auf 2 Millionen Euro verdoppelt. Und nicht nur in Schmölln sind nur die Betriebskosten das Problem, denn auch im Tatami lauert Ungemach in den Tiefen des Bades. Inzwischen müsste auch in die rund 20 Jahre alte Technik massiv investiert werden, für welche es zum Teil keine Ersatzteile mehr gibt. Noch läuft der Badebetrieb, doch die Uhr tickt. Ende unserer Dreharbeiten ist der Parkplatz des Tatami dann gut gefüllt. Für die Schmöllner und ihre Gäste heißt es jedoch, wie lange noch?
Kommen wir nun zu einem Beitrag aus Jena. Der Petersdom steht in Rom in Italien. Die Peterskirche steht in Alt-Lobeda in Thüringen. Und diese Peterskirche ist das weithin sichtbare Herzstück vom Jenaer Ortsteil Alt-Lobeda. Und 2028 darf man sich freuen, denn in diesem Jahr erlebt der Sakralbau sein 800-jähriges Bestehen. Doch das geschichtsträchtige Gebäude hat leider Sanierungsbedarf. Bis zum Jubiläum will die Gemeinde sowohl instand setzen als auch modernisieren und sucht dafür noch Unterstützung. Also liebe Zuschauer, aufpassen, vielleicht zählen Sie ja auch bald zu den Kirchenbauern und Unterstützern.
In 3 Jahren feiert die Peterskirche in Lobeda ihren 800. Geburtstag. Die Gemeinde nimmt das zum Anlass, ihr Gotteshaus zu erneuern. Denn damit die Kirche als Ort des Gebets und der Gemeinschaft erhalten bleibt, besteht dringender Handlungsbedarf.
Wir wollen unsere Kirche hier in Lobeda erstmal instand setzen. Das Dach ist schadhaft, wir haben Risse hier im Gebäude. Wir wollen auch die Kirche moderner machen, in dem Sinne, dass wir sie öffnen können für mehr Veranstaltungen. Das heißt, wir wollen Sanitäreinrichtungen einbauen, wir wollen einen barrierefreien Zugang hier einbauen, wollen auch mehr Licht in dieser Kirche haben, denn wir sehen hier ein Fenster, das vor vielen, vielen Jahren verschlossen wurde. Das würden wir gerne wieder öffnen, um Licht und diesen alten Zustand hier wieder herzustellen.
Für viele der Bauvorhaben gibt es Fördergelder, doch stets muss die Gemeinde einen Eigenanteil erbringen. Dafür wirbt sie um Spenden, etwa bei einer musikalischen Festwoche im Juni. Innen und außen zeugen zahlreiche Details vom künstlerischen Schaffen vergangener Jahrhunderte. Die prachtvollen mittelalterlichen Deckenmalereien und die Kanzel aus der Renaissance locken viele Besucher. Auch bei Schulklassen ist die Peterskirche gefragt. Sie erfahren bei Führungen mehr über das Christentum, aber eben auch über Architektur, Leben im Mittelalter und die Geschichte des Ortes, deren Mittelpunkt die Kirche ist.
Wir hatten hier den Ortschaftsrat von Lobeda Altstadt schon eingeladen, um einfach auch deutlich zu machen, hier ist ein großer Schatz und der gehört nicht uns, sondern der gehört eigentlich diesem Ort genauso auch. Und jetzt werden wir demnächst den Ortschaftsrat von Neu-Lobeda einladen, denn diese Kirche ist ja auch die Kirche von Neu-Lobeda. Und das ist mir zum Beispiel wichtig, dass auch also Gesellschaft uns wahrnimmt als offen und gesprächsbereit und dass wir uns nicht nur mit uns selbst beschäftigen, sondern wirklich auch für andere da sein wollen.
Ein Anbau soll weichen, um das verschlossene Fenster wieder freizugeben. Momentan beherbergt er die Treppe zum Glockenturm, die häufig genutzt wird. Denn in der Peterskirche wird noch per Hand geläutet. Obwohl liebgewonnene Formate wie Kirche außer Haus auch anderswo Orte der Gemeinschaft schaffen, ist der geschichtsträchtige Bau der Herzensort der Gemeinde. Für Besucher ist die Kirche noch bis Ende September immer samstags von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet. Spenden sind willkommen.
Ja, liebe Zuschauer, und das war's auch wieder für heute mit unserem Thüringen TV. Ich wünsche Ihnen eine ganz wunderbare restliche Woche. Schwitzen Sie nicht so dolle, trinken Sie viel Wasser und bleiben Sie gesund. Bis dahin, tschüss.